Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Menschen hinterlassen Spuren. Zersiedelung ist zum Beispiel auch so eine Spur. Die planlose, unkontrollierte Bebauung von Naturflächen mit all ihren bekannten dramatischen Folgen für Klima und Biodiversität. Und während es für Landflächen inzwischen aber immerhin Raumnutzungskonzepte gibt und Vorschriften, die versuchen, Bebauung und Umweltschutz in Einklang zu bringen, gibt es sowas für die Meere bisher nicht. Australische ForscherInnen haben deshalb jetzt erstmals versucht, das Ausmaß der Zersiedelung der Meereslandschaft zu bestimmen und die ökologischen Folgen abzuschätzen. Marco Pauli berichtet.
Der sichtbare Fußabdruck des Menschen in den Meeren. Er besteht aus Ölplattformen, Windparks und vor allem aus Häfen und Aquakulturanlagen, weiß die Ökologin Dr. Anna Bounod von der Universität Sydney, die mit ihrem Team in einer Studie das Ausmaß der Bauten in den Meeren vermessen hat.
Aquakulturfarmen haben den größten physischen Fußabdruck in den Ozeanen. Es ist die Infrastruktur, die am weitesten verbreitet ist. Vor allem vor der chinesischen Küste. Dort liegt eine schier endlose Kette solcher Anlagen. Diese sorgen vor allem dafür, dass sich 40% des globalen physischen Fußabdrucks der Meeresinfrastruktur in China befindet. Es folgen Südkorea und die Philippinen mit 10 bzw. 8%.
Insgesamt kommt die Studie auf weltweit 32.000 Quadratkilometer baulicher Substanz in den Ozeanen. Eine Fläche etwa so groß wie Baden-Württemberg. Doch die Folgen gehen weit über die Bebauung selbst hinaus.
Die größte Beeinflussung geht von den Handelshäfen aus. Das Verkehrsaufkommen, der Schiffsverkehr dort und drumherum, der starke und räumlich ausgedehnte Lärm, der von diesen Schiffen ausgeht, nimmt einen großen Teil der Küstensysteme der Welt in Anspruch. Es ergeben sich 2 bis 4 Millionen Quadratkilometer Meeresboden, die durch Lärm, Schadstoffe und veränderte Meeresströmungen beeinflusst werden. Und fast alles davon, 99%, spielt sich rund um die Meeresküsten ab.
Die bebaute Fläche hat also Auswirkungen auf ein Gebiet, das 100 Mal größer ist als die Fläche selbst. Zu spüren sind sie vor allem in den artenreichen Küstenzonen. Wie der menschliche Einfluss wirken kann, lässt sich beispielsweise am Hamburger Hafen beobachten, wo gerade zum 9. Mal die Elbe vertieft wird. Bagger holen dafür mit Schwermetallen und Pestiziden belasteten Elbschlick aus dem Flussbett und verfrachten ihn. Im vergangenen Jahr waren das rund 8 Millionen Kubikmeter. Meeresbiologe Kim Detloff vom NABU.
Indem wir die Sohle tiefer ausbaggern, steigen die Strömungsgeschwindigkeiten und wir verlieren praktisch die ruhigeren, die beruhigten Zonen an den Ufern, wie zum Beispiel Süßwasserwatten, die aber letztendlich ökologisch von größter Bedeutung sind. Die Baggerarbeiten für den Hamburger Hafen, für die Elbvertiefung sind eine ökologische Katastrophe. Also wir versuchen die Fahrrinne immer tiefer zu halten, für wenige immer größer werdende Schiffe. Und das Ökosystem leidet.
Ein Teil des Schlicks kehrt zudem mit der Flut zurück in die immer tiefere Wanne des Hafens und muss dann wieder ausgebaggert werden. Die aufgewirbelten Sedimente verursachen lebensfeindliche Zonen und werden mit dafür verantwortlich gemacht, dass die Bestände des Stinns, einem Meeresfisch, der zum Laichen in die Elbe schwimmt, eingebrochen sind.
Und von dem Stinn, von den jungen Stinden, die dann aus der Elbe wieder in die Nordsee wandern, ins Wattenmeer, davon sind dann zum Beispiel Wasservögel, Seevögel abhängig, wie Küstenseeschwalben, die wichtige Brutkolonien in der Elbemündung haben. Und so haben die Baggerarbeiten des Hamburger Hafens verändern ein gesamtes Ökosystem und was das letztendlich mit dem Wattenmeer macht, das wissen wir heute noch gar nicht.
Dort im Wattenmeer sorgt man sich, dass die Stadt Hamburg offenbar den Plan verfolgt, einen Großteil des Elbschlicks vor der kleinen, in der Elbmündung liegenden und zu Hamburg gehörenden Insel Scharhörn zu verklappen.
Also als ich das in den Nachrichten gelesen habe, dachte ich mir auch, das kann jetzt nur ein schlechter Scherz sein. So.
Caroline Rotfuß ist Bewohnerin auf der vor Scharhörn liegenden Insel Neuwerk und Leiterin des dortigen Nationalparkhauses.
Das Sediment würde da nicht liegen bleiben, es würde weitergeschwemmt werden und letzten Endes dann entweder in unseren Nationalpark oder in den Nationalpark Niedersachsen oder von Schleswig-Holstein.
Der Nationalpark Wattenmeer ist eigentlich auf verschiedenen Ebenen geschützt. Dass aber auch geschützte Meeresgebiete die Folgen menschlicher Eingriffe zu spüren bekommen, wird unter anderem an der deutschen Ostseeküste deutlich. Zwischen Fehmarn und dem dänischen Lolland liegt das Naturschutzgebiet Fehmarn-Bält. eine Meerenge, durch die ein Großteil des Wasseraustauschs zwischen Nord- und Ostsee erfolgt. Es hat eine Schlüsselfunktion für die Verbreitung der marinen Arten. Und obwohl Baggerarbeiten und Sedimentfrachten verschiedenen Organisationen zufolge eine echte Gefahr für diese Arten darstellen, hat das Bundesverwaltungsgericht gerade den Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels gestattet.
Ja, das war eine ganz schwere Stunde. Und ich war ja in Leipzig und habe mitverhandelt und habe mit die Naturschutzseite vertreten für den NABU. Es gibt nirgendwo an der deutschen Ostsee eine höhere Schweinswalddichte. Wir haben gezeigt, was mit dem Schweinswald passiert. Wir haben gezeigt, was mit den Riffen passiert. Wir haben gezeigt, dass es für diesen Tunnel keinen Bedarf gibt, verkehrspolitisch. Wir würden eigentlich für das Verkehrsaufkommen bei uns keine Kreisstraße bauen. Bauen aber jetzt eben diesen 18 Kilometer langen Tunnel durch eine Schlüsselregion der Ostsee.
Der Tunnel soll auf dem Meeresgrund gebaut werden, obwohl er auch unterirdisch und dadurch mit kaum negativen Auswirkungen hätte gelegt werden können.
Das Bohren hätte letztendlich die gesamte Beeinflussung des Meeresbodens überflüssig gemacht. Jetzt graben wir einen riesigen Graben, 18 Kilometer lang, bis zu 200 Meter breit und 60 Meter tief, mit riesigen Sedimentfrachten, also Wahnsinn. Und hier hat man frühzeitig auf eine billigere Lösung gesetzt. Das waren rein wirtschaftliche Beweggründe, obwohl der Bohrtunnel die ökologisch beste Variante war.
Zwar stehen offiziell etwa 45% der deutschen Meeresgebiete unter Schutz, aber, so Meeresbiologe Kim Detloff,
immer wenn das wirtschaftliche Interesse groß genug ist und wenn die Lobby dahinter sehr stark und einflussreich ist, dann ist der Naturschutz zweiter Sieger.
Anfang 2021 wird über eine neue marine Raumordnung für die deutschen Meereszonen entschieden. Derzeit sieht es nach einem starken Ausbau der Windenergie aus und nach noch weniger Ruhezonen und Rückzugsräumen für die Natur. Laut der Studie von Anna Bunott ist das eine weltweite Entwicklung. Bis 2028, so schätzt die Ökologin, wird die Zahl der Aquakulturanlagen noch einmal um die Hälfte zunehmen. Bei Windkraftanlagen erwartet sie eine Steigerung um sogar 200-300%.
Wir versuchen mit dieser Studie das Thema und dessen Komplexität zu verdeutlichen und vor allem, dass ein angemessenes Management notwendig ist, um zu beurteilen, wo und wie auf dem Meer mit möglichst geringen Auswirkungen gebaut werden kann. Genauso wie bei der Raumplanung an Land, wo das genau durchdacht und durch Gutachten bestätigt ist. Im Ozean hat diese Raumplanung gerade erst begonnen. But it's just started in the ocean.